Bei mir zu Gast wieder mal der Toni Nadig. Hallo Toni.
Hallo Dödi. Hoi.
Der Anlass von unserem Zusammentreffen ist «Fenster ins Gehirn», ein Buch von John Dylan Haynes, einem gemeinsamen Bekannten von uns, wo du ja bei mir hast gesehen rumliegen.
Ja.
Und hast mir es dann gestohlen und hast auf einer längeren Zugfahrt gelesen. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn du mir schon stillst, dann erzähl mir doch den Inhalt, dass ich nicht selber die 300 Seiten muss lesen muss.
Ja, das ist raffiniert, so muss man nicht mehr Bücher selber lesen. Finde ich eine gute Idee, muss ich auch als Idee übernehmen.
Hast du das Buch gerne gelesen?
Buch habe ich sehr gerne gelesen. Ich, als ehemaliger Hirnforscher finde ich das natürlich sackinteressant und spannend.
Und ich glaube, der John Dylan ist auch die Avantgarde. Also er ist Spitzenforscher.
Er ist einer der führenden Hirnforscher weltweit, der Professor in der Charité ist in Berlin. Einer der wenigen Nicht-Mediziner, die in der Charité eine Professorenrolle bekommen hat.
Wieso nicht Mediziner?
Weil er ist Psychologe. Und als Psychologe in einem Medizinermilieu ist es schwierig.
Toni, ich denke, wir unterhalten uns jetzt zuerst primär, bevor wir dann aufs Buch von John Dylan sprechen kommen, noch schnell über die Geschichte von der Hirnforschung. Aber zum dem Vorausschicken, Hirngeografie an sich, also wenn wir beide an etwas Positives denken, ist denn das Hirn funktioniert ähnlich unter den Menschen?
Das ist so, kann man so sagen. Auf der Ebene zum Beispiel von Sprache oder auf der Ebene von Raumwahrnehmung oder Bewegungsfähigkeit, dort gibt es eine ganz exakte Geografie, wo man kann vielleicht auf den Zentimeter, halben Zentimeter genau definieren kann. Der muss dort im Hirn einen Defekt haben, wenn er nicht mehr reden kann oder den Finger nicht mehr lupfen kann oder nicht mehr richtig sieht.
Und das ist absolut universell, ob man von Eskimo, indigenen Völkern, Amazonas und einem Schweizer, da funktioniert eigentlich das Hirn nicht gleich.
Auf dieser Ebene, die wir vorhin gesagt haben, ja. Aber auf der Gedankenebene, da weiß man noch weniger.
Und, Entschuldigung, wie ist es denn bei einem Schimpansen?
Ein Affe. Und auch Hunde, die haben nicht die Hemisphärenteilung wie der Mensch. Mhm. Rechte Hemisphäre, Form, Raum, Figur und linke Hemisphäre, Primärsprache. Das gibt es nur beim Mensch.
Also das macht eigentlich das Menschsein aus, unser Hirn?
Ja, Struktur vom Hirn, vom Mensch unterscheidet sich wesentlich von Strukturen von einem Hund oder von einem Ross oder von einer Katze.
Ich habe gedacht, als Einstieg, dass wir mal schnell die Geschichte der Hirnforschung anschauen.
Ich will noch einen Satz voraussagen,
wegen der
Top-Aktualität. Im Moment, in den letzten 5 Jahren, wird unheimlich viel Geld ausgegeben für den Bereich Hirnforschung. Der Zuckerberg beispielsweise will Gedanken lesen.
Mhm.
Sein Projekt gibt dort Milliarden investieren, erzählt aber nicht, was er macht. Der Elon Musk unter dem Stichwort künstliche Intelligenz gibt auch Milliarden aus. Der ETH.
Wissen wir dort auch nicht, was er macht?
Er findet, man könnte mit einem Computer, mit komplexen, grossen Computern, eigentlich das Hirn kopieren und dann für Computer und Hirn miteinander verbinden und leistungsfähiger werden. Und er glaubt, er hat die Überzeugung, dass man mit einem genug rechenleistigen Hirn kopieren kann und das verstehen, wie es funktioniert. Aber wir müssen uns bewusst sein, das ist Grundlagenforschung. Die Forschung ist ganz am Anfang.
Dann lass uns als Einstieg, wie angetönt, mal in die Geschichte einsteigen. Wo fängt die Hirnforschung an? Wo hat sich der Mensch zum ersten Mal das Bewusstsein entwickelt, es gibt etwas im Kopf, wo einem vielleicht ausmacht.
Die alten Ägypter haben schon qualifizierte Hirnforschung betrieben und qualifiziertes Know-how gehabt. So gibt es zum Beispiel einen Papyrus, der übrigens in der Z-Bibliothek, Zentralbibliothek in Zürich, gelagert ist. Da kann man den schauen. Mhm. Das ist der Papyrus Ebers.
Ebers?
Ja.
Ebers für, dass der Ebers hat es gefunden.
Ja. Dort werden unter anderem 26 Patienten, hirngeschädigte Patienten beschrieben. Der eine davon hat links da vorne, links frontal, einen Schlag bekommen von einem Hyksos-Krieger und ein Loch. Und der Mensch hat nachher nicht mehr können reden. Und der Militärarzt hat daraus geschlossen, der Geistsprach, wo da die Heimen ist, ist durchs Loch entwichen, verschwunden, weggegangen.
Also wir sind 2500 bis 3000 vor Christus.
Ja.
Und die haben also schon quasi mit Hirnregionen in der Form vom Geist haben sie das wahrgenommen?
Ja, haben das wahrgenommen. Die haben auch Hirnoperationen gemacht.
Die gibt es.
Die haben Blutungen entlastet.
Wo, und jetzt einfach mal als ganz grober Vergleich. 2000 vor Christus, wo sind wir denn wir da gewesen? Also wo ist Mitteleuropa?
Mitteleuropa war die einzige. Wir haben noch nichts gewusst von so Zeugs. Wir haben auch nicht können schreiben, nichts zu dieser Zeit.
Also wir hatten Pfahlbauer.
Ja, vielleicht sogar noch weniger, da wäre ich jetzt überfordert, um können beantworten. Meine Kulturen sind primär Mesopotamien und dann die warmen Länder, Griechenland, Römer, und dann ist erst auf Europa gekommen. Oder nördlich Transalpin. Das ist der Cäsar eigentlich der Erste, der schriftlich etwas festgehalten hat über die Helvetier.
Also du hast gerade Griechen angetönt, wahrscheinlich nach den Ägyptern. Die nächsten grossen Denker, die nächste grosse Epoche sind Griechen gewesen.
Ja, Griechen haben sich auch sehr viele Gedanken gemacht. Interessant ist zum Beispiel der Aristoteles. Der hat gefunden, wir denken und fühlen mit dem Herz. Er hat gemeint, das Hirn ist nur das Kühlsystem fürs Herz.
Das Hirn?
Ja.
Aber er wusste, dass es im Kopf etwas gibt.
Er wusste, dass es im Kopf etwas gibt und dass da sehr viel Blut durch den Kopf läuft und dass das enge Verbindung hat mit dem Herz. Und er hat das Gefühl, ja, dass du einfach ein bisschen spülen, das Herz ein bisschen kühlen, wenn der Mensch Stress bekommt oder wenn man muss denken.
Und hat Aristoteles die ägyptischen Papyrus gekannt?
Wahrscheinlich hätte das kennt, denn das Griechisch oder das Wissen vom Altertum ist ja bis zum Brand von der Bibliothek in Alexandria für all die Leute transparent gewesen und die sind umgekreist. Die Griechen sind auf Ägypten und die Ägypter sind auf Griechenland. Die haben enge Verbindung miteinander.
Ist denn die Frage für den Aristoteles zentral gewesen?
Ja, wie denken wir, wie spüren wir, wie fühlen wir, wo ist das die Heime, was ist Körper, was ist Geist, was ist Seele. Das hat durch die ganze Kultur sich entwickelt, beim Aristoteles, aber auch noch beim Descartes und beim Augustinus in unserer Kultur oder auch bei den Buddhisten. Wenn man den buddhistischen Grab anschaut, da sieht man ja auch, jedes Grab hat ein Loch, wo die Seele von dem Verstorbenen kann rausgehen kann, in den Himmel umreisen und wieder zurückkommen. Der Dualismus, Körper, Geist, Leib, Seele, haben die genauso gehabt. Das ist in verschiedenen Kulturen immer wieder auftretend.
Ja, ich habe schon länger ein Buch gelesen über Gräber der Etrusker. Ja. Das ist etwa die Zeit, wo jetzt auch der Aristoteles, und dort ist das genau das Gleiche.
Ja. Der Gedanke von was ist Seele, ist in verschiedensten Kulturen sichtbar und immer wieder auftretend.
Wie war es denn im Mittelalter?
Das Mittelalter, da ist nicht so viel gelaufen. Im Mittelalter haben vor allem die Araber erfolgreich geforscht. Der Da Vinci im 15. Jahrhundert, der hat sich auch grosse Gedanken gemacht und er ist zum Schluss gekommen, Seele, das heisst, das Denken, das ist in den Ventrikel, das heisst in den Hohlräumen. Das Hirn hat ja vier Hohlräume, wo Hirnflüssigkeit drin ist. Und der hat das Gefühl gehabt, dort drin sind Gedächtnis, Sinneseindrück, Sehwahrnehmung und alles, also, was man heute als Geist oder Denken betrachtet. Und das Hirn ist eigentlich nicht direkt sichtbar gewesen als Hirnleistung, sondern als Sitz der Seele in diesen Ventrikeln. Hohlräume in den Hirn.
Also er ist eigentlich quasi wieder zurück auf die Ägypter.
Ja, wenn man so will sagen. Wobei, nein, die Ägypter haben einen Zusammenhang gesehen zwischen der Hirnstruktur und der Kompetenz, respektive Verlust von der Kompetenz von betroffenen Menschen nach der Schädigung. Mhm. Er da sagt, der Sitz der Seele, das Denken, ist in den Ventrikeln. Mhm. Er hat eine dualistische Betrachtungsweise. Die alten Ägypter da haben der organische Teil als Ursache vom Reden gesehen, aber gesagt, der Geist Sprache entschwindet. Das ist ein Unterschied als unserer Dualismus, augustinisch, Descartes, wie wir im Christentum das anschauen tun.
Und wie ist es dann weitergegangen?
Lang ist nicht viel gelaufen. Im Christentum haben wir ja Denken und so, hat man primär mit dem Bauch und Gespür mit dem Bauch wahrgenommen. Denn Gefühle entstehen dort, wo sie wahrgenommen werden. Die Kirche hat ja nicht erlaubt, dass man das Hirn auseinander nimmt und reinschaut. Körper auseinander ist eigentlich verboten gewesen. Es haben dann erst, meine, von den richtigen Forschern hat der Paul Broecker, ein Franzose, hat dort
aber dann sind wir schon im 20. Jahrhundert?
Nein, dann sind wir im 19. Jahrhundert.
Okay.
Das ist so lange gegangen.
Ja.
In der Zeit ist nicht viel gelaufen, hirnforschungsmässig. Hat der Paul Broecker, ein Arzt in Paris, beschrieben von einem Patienten, der Patient hat Tain geheissen, weil er nur das Wort Tain können sagen und nicht mehr anders. Und als er tot war, hat er Autopsie gemacht und gesagt, genau in die Region, wo der seine Hirnblutung hatte, die ist zuständig für die Fähigkeit, können zu reden. Der Tain hat ja aber alles verstanden.
Mhm. Hat einfach nicht mehr können artikulieren.
Keine Wörter mehr gefunden, nur noch Tain gesagt. Mhm. So Patienten gibt es auch heute noch. Dann, etwa 13 Jahre später, hat der deutsche Arzt Wernicke gefunden, dass Patienten weiterhin im hinteren Schläferlappen, wenn die dort eine Blutung haben oder sonst etwas, haben die kein Sprachverständnis mehr. Können auch nicht mehr lesen. Können dann auch nicht richtig lernen. Und da haben die Ärzte angefangen zu forschen intensiv über das Hirn. Das heisst, man hat erstmalig in Europa sich richtig auseinandergesetzt mit dem Hirn als organisches Element, wo wir brauchen zum Denken und Bewegen und alles.
Also was sind wir denn da? 1900?
1870, so etwa.
Okay. Also dann ist das erste Mal so wirklich wissenschaftlich in Mitteleuropa im Fokus.
Jawohl. Dann ist die Forschung explodiert, man hat immer mehr gemacht. Es ist allgemein von Interesse geworden.
Und warum meinst du, ist das plötzlich von Interesse geworden?
Das Wissen ist durch das Schreiben können und das Lesen können immer mehr verteilt worden. Mhm. Medizin ist immer wichtiger geworden. Das Wissen generell hat zugenommen. Es sind die Spitäler entstanden. Mhm. Auch Psychiatrien sind entstanden. So hat man angefangen, sich da intensiver auseinanderzusetzen. Eigentlich Fortschritt in der Medizin.
Und wie ist denn in anderen Religionen? Oder wie ist zum Beispiel im Buddhismus? Also ich nehme an, im Mittelalter war das ja wahrscheinlich auch sehr stark an Religionen gebunden.
Das ist immer noch stark. Der Umgang, sagen wir, mit psychischen Krankheiten ist stark verbunden mit dem religiösen Denken. Unser Krankheitssystem, das eigentlich dem Burg Hölzli entstanden ist, von dem Vater und Sohn Eugen und Manfred Bleuler, das funktioniert hier in der westlichen Welt im Christentum. Ein Muslim hat einen völlig anderen Krankheitsbegriff von psychiatrischen Krankheiten. Das kann man nicht miteinander verbinden.
Also ich möchte schon zwischengrätschen. Also wenn sich jemand für die Geschichte von mitteleuropäischer Hirnforschung oder dem Umgang mit psychischen Erkrankungen interessiert, da gibt es ein super spannendes Buch, das heißt «Hirnriss» von Willy Wottring.
Das Buch beschreibt eigentlich alle Irrwege und Schwierigkeiten, die Medizin und Soziologie und Sozialwesen im letzten Jahrhundert hier hatten. Wie ein Vorfeld denkt hat, der Ameisenforscher und Hirnforscher, der für unsere Tausendernote war, wie die Leute gedacht haben.
Aber wie ist denn, jetzt ist es völlig, völlig Seitenzweig, ich möchte noch auch noch mal zurück auf die Religionen, aber wie ist denn möglich, dass gerade Zürich zu so einem Zentrum geworden ist für das Interesse an psychischen Erkrankungen?
Das Burg Hölzli war einer der ersten grossen Kliniken, neben Berlin oder Paris. Und das,
ich denke, aber das ist personengebunden?
Das ist weitgehend personengebunden.
Also es liegt am Vogel, das liegt am Bläuler, das liegt an diesen Figuren.
Ja, es sind ein paar Koryphäen, die da wirklich gewirkt haben. Und Zürich ist natürlich hirnforschungsmässig ein grosses Zentrum gewesen, seit Anfang des Jahrhunderts. Auch nachdem und Nazis in die Macht gekommen sind, sind ja ganz viele Hirnforscher und Ärzte von Deutschen, es sind viele Juden gewesen. Der Jung war der einzige reformierte Christ gewesen. Aber der Freud und alle anderen, im Moment kommen keinen Sinn, sind mehrheitlich Juden gewesen, die dann das Wissen reingebracht haben und da im geschützten Rahmen haben können forschen und sich durchsetzen. Meine Hirnanatomie, der Ackeret, das sind Koryphäen. In Zürich gibt es sicher 200-300 Leute in dem Rahmen der Hirnforschung tätig. Und auch Hirnchirurgie. Und da ist Zürich ein grosses Zentrum. Eine Neurochirurgie, da kannst du sagen, Montreal, Heidelberg, Zürich, das sind so die grossen Kliniken.
Lass uns noch mal schnell zurückgehen auf die Religion an sich und den Umgang mit psychischen Erkrankungen. Wie ist es denn beim Buddhismus?
Das habe ich ja schon gesagt, vom Körper, Geist, von der Seele, wo verschwindet durch das Loch im Grab, das man macht, weil die kommt und geht. Und nur der Körper zurückbleibt auf der Erde, aber die Seele in den Himmel geht und immer kommt und geht. Und dass der Buddhist redet ja auch mit dem Verstorbenen. Der hat direkten Kontakt, die können austauschen, miteinander diskutieren. Der kann mit der Tante und mit dem Onkel reden. In unserer Kultur, verstorbenen Onkel, in unserer Kultur ist das Hirn verbrannt. Wenn wir sagen, ja, meine Tante, die wohnt in dem Bau, mit der tun ich reden, ich kann mit dem Verstorbenen reden. Das ist in unserer Kultur absurd.
Ich habe einmal, aber du weißt nicht, wie es umgeht mit sagen wir, Hirnverletzungen und psychischen Erkrankungen.
Das weiß ich nicht.
Und wie ist es denn bei den Muslimen?
Der Muslim hat völlig einen anderen Krankheitsbegriff als wir. Vieles ist, kommt von außen, kann er nicht beeinflussen. Vieles ist durch die Umstände und durch Gott gegeben und so. Wobei das ist heikel, da kann ich keine differenzierte Aussage machen.
Aber kann man sagen, dass wenn du muslimisch im Glauben bist und dass du eigentlich nicht zu einem christlichen Psychiater kannst, weil einfach die Grundvoraussetzungen oder die Grundvorstellungen andere sind.
Ja, das kann man so sagen.
Ich habe einmal, weißt du, das ist noch wichtig für meinen Beruf.
Ja, ich habe einmal ein Beispiel sagen. Ich habe einmal den Sohn von einem afrikanischen Potentat als Patient gehabt. In Afrika war der Sohn des Präsidenten, hat alles gehabt. Und in der Schweiz war er halt ein Flüchtling, ohne Geld, ohne Status, ohne nichts. Der hat so ein diffuses Schmerzsyndrom entwickelt. Hat aber neurologisch gar nichts gehabt. Mhm. Und dann, weil der Französisch geredet hat, habe ich den bekommen, musste reden mit ihm. Und einmal hatte ich das Gefühl, jetzt hat er begriffen, dass sein Schmerzsyndrom etwas zu tun hat mit seiner psychosozialen Situation in der Schweiz im Vergleich zu Afrika. Und dann hat er angefangen zu studieren und ich dachte, jetzt muss ich warten, jetzt müssen wir hören, was passiert. Er hat ganz lange nachgedacht und dann hat er mir gesagt, sie sollen vor so gültige Mäntrig und du als Weisse hast keine Ahnung, weil die Geister gehen nur auf die Schwarze und nicht auf die Weisse. Für mich war fertig.
Ja, logisch. Ja.
Ich hatte keinen Zugang. Mhm. Es entsteht im Moment ein Buch von einem Freund von mir, von Norbert Münter von Berlin. Der schreibt ein Buch über religionsspezifische Psychotherapie. Und er beschreibt, wie er als Psychiater oder Psychiater muss umgehen mit Leuten aus anderen Religionen.
Also er nimmt Patienten aus anderen Religionen?
Ja, und schaut, was ist dort anders, wie muss ich psychotherapeutisch mit denen anders umgehen, weil unser Wertesystem, unser christlich-jüdisches Wertesystem in der Pathologie dort anders funktioniert.
Das Buch gibt es aber noch nicht. Würde mich nämlich auch sehr interessieren. Ja,
es gibt Druckfahnen, der Michael Meyer hat es schon. Und er tut noch etwas einbauen über Teufelsaustreibung. Und das wird noch ergänzt, ein paar Kapitel, und dann wird das Buch gedruckt. Bis Ende Jahr sollte das im Buchhandel sein.